und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Als ich Gott gefragt habe, Vater, worüber möchtest du, dass ich predige und ich diesen Bibelabschnitt aufs Herz gelegt bekommen hatte. Und dann habe ich ihn gelesen und wieder gelesen. Und dann habe ich eine Ahnung davon gekriegt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text hört. Ich habe eine Ahnung davon gekriegt, wie groß und gewaltig Gott ist, wie anbetungswürdig und heilig, wie ehrfurchtsgebietend und unbegreiflich groß Jesus ist. Und mir wurde das so bewusst, Gott ist unermesslich heilig und rein. Und im Lichte dessen wurde mir bewusst, wie sehr ich immer wieder gegen Gott rebelliere, wie sehr ich sündige, und mir lief's eiskalt den Rücken runter. Und ich wusste, Gott möchte, dass ich heute darüber spreche, dass er anbetungswürdig ist. Und am liebsten hätte ich gesagt, Herr, ich kann das nicht machen. Such dir einen anderen. Aber ich weiß, Gott lässt sich auf solche Art von Handeln nicht ein. Das hatte auch bei Mose schon nicht geklappt. Also stehe ich hier und rede drüber. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir vermittelt das einen Eindruck. Wir stehen in Gottes Thronsaal. Das ist ja etwas, wo wir normalerweise überhaupt keinen Einblick haben. Aber durch Johannes kriegen wir eine Ahnung, wie es dort aussieht und was dort vor sich geht. Und es ist, ich finde das so groß, dieser Text jagt mir immer wieder Schauer über den Rücken. Das ist einer meiner Lieblingstexte in der Bibel und wenn ich ihn lese, denke ich jedes Mal, boah, das ist echt groß, da fehlen mir die Worte. Und die ganze Herrlichkeit, die dort beschrieben ist, ein gläsernes Meer wie Kristall, das ist sowas ganz Klares und Reines. Und diese Gestalten mit den sechs Flügeln und die 24 Ältesten, alle mit Kronen und weißen Gewändern und Anbetung, die nie aufhört, das ist so ein Szenario, das ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht von dieser Welt. Und alleine diese Ältesten, ich stelle mir das vor, so wie alte, weise, starke Könige. Mit einer Krone, die unbeschreiblich schön sein muss. Und weit, weit weg von dem, wie ich überhaupt bin, sind diese 24 Gestalten dort. Und sie knien und fallen vor Gott nieder und beten ihn an. Und sie legen ihre Kronen, die als Zeichen ihrer Herrschaftsmacht auf ihrem Kopf sind, sie legen sie vor Gottes Thron nieder. Ich will euch ganz damit hineinnehmen. Ich werde diesen Text abschnittsweise versuchen auszulegen. Und ich hoffe, wir kriegen eine Ahnung davon, wie sehr Gott würdig ist, von uns angebetet zu werden. Ich lese jetzt nochmal den ersten Abschnitt und dann lege ich ihn aus und dann geht das so weiter mit den Abschnitten. Vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen und die zweite Gestalt war gleich einem Stier. Und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel. Sie waren außen und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und dieser ganze Text, nicht nur dieser Abschnitt, aber der ganze Text und dieser Abschnitt selber, er steckt voller tiefer, bedeutungsvoller Symbole. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, dass im Tempel zu Jerusalem damals, da gab es ein großes Becken. 50.000 Liter Wasser passten da rein. Das wurde genannt das Eherne Meer. Es war ein großes aus Kupfer gehämmert und das diente zur Reinigung für die Priester. Und dieses Symbol, dieses Meer findet sich wieder. Diesmal ein Kristall aus Kristall, ein Symbol der Reinigung. Manche Ausleger sagen, es ist ein versteckter Hinweis auf die Taufe. Und dann die ganzen Gestalten, die vier Gestalten vor dem Thron, die in einer Art und Weise beschrieben werden, wo man nur denken kann, Johannes hat es versucht, sie zu beschreiben in seinen Worten, aber es ist ihm sicherlich nie so gelungen, das in Worte zu fassen, was er gesehen hat. Aber es gibt einen Hinweis darauf, dass er durchaus richtig gesehen hat, denn diese Gestalten finden sich schon wieder, und zwar in Jesaja Kapitel 6, Vers 1. Ich lese das kurz vor, Vers 1 bis 3. Da schreibt Jesaja: Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Also er hat das Gleiche gesehen, was Johannes später auch noch geschaut hatte. Und wir wissen damit, was sind das für Gestalten? Das sind Seraphime. Das sind Engel. Das sind die Engel, die auch auf der Bundeslade obendrauf auf dem Deckel abgebildet wurden, wo Gott gesagt hat, dazwischen, da will ich euch begegnen. Hier ist meine Gegenwart zu sehen im alten Bund. Und diese mächtigen Engel, die unvorstellbar mächtiger sind, als es je ein Mensch sein kann, auch sie beten Gott an, weil er anbetungswürdig ist. Ist euch aufgefallen, dass es in dem Vers, in dem Kapitel steht, sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht? Das heißt, sie haben ihn rund um die Uhr, wenn denn Zeit im Himmel irgendeine Rolle spielt, angebetet, ohne Pause, dauerhaft, weil er anbetungswürdig ist. Und wenn ich daran denke, dass diese mächtigen Engel dauerhaft im Himmel anbeten, muss ich mich fragen, wann im Laufe eines Tages bete ich Gott an? Also, da bleibe ich weit hinter zurück. Und im Himmel ist dieser Lebensstil der Anbetung absolut selbstverständlich. Und weil Gott heilig ist, weil er allmächtig ist, haben wir auch jeden Grund, ihn anzubeten. Und wo ich noch dazulernen kann, und jeder kann ja für sich gucken, ob er da auch noch dazulernen kann, ist, dass ich eine anbetende Grundhaltung entwickle. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn man von Anbetung redet gegenüber Christen, dann denken sie an Lobpreiszeit. Im Hauskreis oder im Gottesdienst. Aber Anbetung, eine anbetende Grundhaltung, das ist was anderes. Anbetung ist nicht Lobpreis. Anbetung kann Lobpreis enthalten, aber es geht weit darüber hinaus. Das heißt auch nicht, dass wir jetzt jeden Tag morgens beim Aufstehen, beim Zähneputzen, beim Frühstück, beim Essen kochen, beim Studieren oder was wir sonst noch alles machen, immer ein Lobpreislied auf den Lippen haben müssen und die ganze Zeit am Trällern sind. Es war in den frühen 90ern gab es diverse Bücher zu dem Thema Lobpreis in der charismatischen Szene und das war ganz häufig so, Du musst immer einfach im Lobpreis sein. Es ist nicht falsch. Aber das Buch, was ich da in die Hände gekommen habe, das hatte sich wirklich verengt auf Lobpreislieder singen. Finde ich fürchterlich anstrengend. So viele Lieder kenne ich gar nicht, dass ich damit den ganzen Tag füllen könnte. Aber es geht um eine Haltung der Anbetung. Und was ist Anbetung? Anbetung ist, Gott zu sagen, du bist gut, du bist würdig, du bist echt super, um es mal so ein bisschen locker auszudrücken. Ich liebe dich, ich finde dich klasse, ich könnte mich bei dir die ganze Zeit nur bedanken für das, was du getan hast. Und das als Grundhaltung im Herzen, das ist Anbetung als Lebensstil. Und da wünsche ich mir dringend dazu zu lernen und dass Gott mir da echt schenkt, dass ich diese Haltung entwickle. Den nächsten Abschnitt ab Vers 9. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Dieser Abschnitt liefert uns einen weiteren handfesten Grund, warum Gott angebetet wird. Zunächst aber möchte ich gern mal, es ist ja so spannend, wenn man ein bisschen liest und versucht so rauszukriegen, was haben andere Leute in Kommentaren geschrieben über diese symbolische Sprache, über das, was Johannes in der Offenbarung gesehen hat. Die 24 Ältesten, da könnte man jetzt denken, das sind, ja, auf den ersten Blick ohne Kommentar, ohne große Auslegung, würde man denken, jo, das sind irgendwelche anderen Engel, die vor Gottes Thron stehen. Aber wenn ihr euch anschaut, sie haben Kronen und sie haben weiße Gewänder. Wer von euch in der Offenbarung schon mal gelesen hat, der weiß, wer diese weißen Gewänder bekommen hat. Das sind die, die Jesus lieben und schon bei ihm im Himmel sind. Und wenn wir dahin kommen, dann kriegen wir ebenso diese weißen Gewänder. Die 24 Ältesten, eine mögliche Deutung ist 12 für die 12 Stämme Israels, die Heiligen aus dem alten Bund, die selbstverständlich in Gottes Thronsaal sind, und 12 für die Apostel und damit für die Gemeinde Gottes, die sie repräsentieren. Wiederum heißt das nichts anderes, als dass wir als Gemeinde Gottes vor Gottes Thron vertreten sind. Und die Haltung dieser Ältesten, die finde ich beeindruckend. Sie sind von Gott eingesetzt zum Herrschen, sonst hätten sie keine Krone. Sie sind in der Gegenwart Gottes vor dem Thron und sie wissen ganz genau, wer herrscht, obwohl sie Kronen haben. Sie fallen vor Gott nieder und legen diese Herrschaftssymbole vor ihn ab und sagen, du bist Herr. Das ist wahre Demut, und da würde ich mir für mich selber wünschen, ich könnte mir ein paar Scheiben dieser Haltung abschneiden und sie für mich mitnehmen. Denn das beeindruckt mich, dass offensichtliche Gestalten voller Macht und Kraft und voller Herrschaftsgewalt freiwillig darauf verzichten. Wie oft haben wir diese Haltung und sagen so, ich, mein Dienst, meine Sache, ganz toll, ich möchte das haben und festhalten. Und sind an dem Punkt nicht demütig und sagen so, das kommt von Gott, das kommt alles von Gott. Und aus diesen Ältesten können wir lernen. Warum sollen wir Gott anbeten? Ja, weil er lebt und immer war und sein wird. Ist euch aufgefallen, dass da zweimal in diesem kurzen Abschnitt steht, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit? Wird einfach nochmal klar gesagt, Gott ist immer gewesen, wird immer sein, und wenn diese Welt längst kaputt ist, wird Gott immer noch da sein. Er war vor dem Universum da und er wird noch da sein, wenn es dieses Universum nicht mehr gibt. Und dieses Ewige, das Gott hat, alleine das ist ein Grund, anbetend vor ihm niederzufallen, sagen, Gott, das kann ich nicht begreifen. Wie du sein kannst, bevor irgendwas war, und wie du immer noch bist, wenn es nichts mehr gibt, das passt nicht in mein Hirn. Da kann ich nur entweder sagen, das begreife ich nicht, oder zu sagen, ich begreife es nicht, aber ich finde es genial, ich bete dich an dafür. Wir können darüber staunen und anbeten. Und sie, die Ältesten, liefen uns einen weiteren Grund, unseren Gott anzubeten, denn er ist würdig, weil er alles gemacht hat. Denn du, sagen sie, hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Jetzt lese ich den nächsten Abschnitt. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Bisher war Johannes ja mehr Betrachter der Szenerie, Berichterstatter aus dem himmlischen Thronsaal. Aber an der Stelle, wo dieses Buch in der Hand Gottes auftaucht, das Buch mit 7 Siegeln, ihr kennt übrigens das Wort, ein Buch mit 7 Siegeln, daher kommt's. In den Versen, die wir uns anschauen, wird es deutlich, was für einen hohen Anspruch es im Himmel gibt, wenn es um Würdigkeit geht. Wir haben uns diese 4 Gestalten vor dem Thron angeschaut, die Seraphime, die selbst auf der Bundeslade abgebildet waren. Wir haben uns die 24 Ältesten angeschaut. Und selbst die sind nicht würdig, dieses Buch aufzutun. Das ist so, dass Johannes am Verzweifeln ist. Denn dieses Buch aus der Hand Gottes kommt, das ist ja schon was Besonderes. Es wird allein schon daran deutlich, A, weil es aus Gottes Hand ist, und B, es ist mit 7 Siegeln. Ein Siegel bedeutet, es ist was Besonderes. Da darf nicht jeder reingucken, sonst wäre da kein Siegel drauf. Das ist geheim. Aber 7 Siegel heißt, dieses Buch ist extrem wichtig. Und heute würde man sagen, niemand im ganzen Universum ist würdig genug, das Buch zu öffnen. Und deswegen kann ich verstehen, dass Johannes da am Weinen ist. Er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und nicht einer dort soll würdig sein, das Buch zu öffnen. Aber der eine Älteste klärt die Geschichte auf und sagt, Gott hat dafür gesorgt, dass jemand das Buch öffnen darf. Der Löwe aus dem Stamme Juda, er kann es öffnen. Nächster Abschnitt ab Kapitel 5, Vers 6. Ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Ihr kennt diese Bilder, Jesus dargestellt als Lamm mit einer Siegesfahne in der Hand, findet man ganz viel in alten Kirchen. Das Lamm Gottes, das schon in Jesaja vorausgesagt war. Und was mich an diesem Bild, in dieser Szene ganz tief berührt, dieses Lamm, das steht mitten unter den Ältesten. Und das heißt, es steht mitten unter den Seinen, unter denen, die ihm nachfolgen, unter seinen Leuten. Er ist nicht abgehoben oder distanziert, sondern ist da bei uns, so wie er heute Morgen hier ist, als das Lamm Gottes, mitten unter uns. Denn der göttliche Thronsaal ist einerseits weit weg und andererseits nebenan. Und Jesus ist heute hier als das Lamm Gottes mitten unter uns, so wie er in dieser Szenerie beschrieben wird, dass er mitten unter den Ältesten steht. Macht euch das mal bewusst. Das Lamm Gottes, das sich für uns geopfert hat, ist heute hier. Es wird beschrieben mit 7 Hörnern und 7 Augen. Diese Symbolsprache mag uns vielleicht fremd sein, aber ihr wisst wahrscheinlich, und wenn nicht, so hört ihr es, dass die 7 die Zahl der göttlichen Vollkommenheit ist. Und das heißt, das Lamm hat alle Macht, denn die Hörner stehen für Herrschaft und die 7 Augen stehen für Weisheit und alles sehen und erkennen können. Und dieses Lamm Gottes, das ist anbetungswürdig. Und wisst ihr warum? Weil Jesus sich für uns geopfert hat. Obwohl wir von Gott nichts wissen wollten. Und mir ist noch nicht ein einziger Christ begegnet, der mir glaubhaft versichern konnte, dass er von sich aus willig gewesen wäre, Gott zu folgen, wenn Gott ihn nicht gezogen hätte. Mir ist noch niemand begegnet, der von sich aus gesagt hat, das wollte ich schon immer. Sondern wenn man drüber nachdenkt, kommt man, denke ich, an einen Punkt, dass man sagt, im Grunde meines Herzens war ich ein Sünder, ein Rebell, ein Gegner Gottes, ein Feind seiner Herrschaft. Und wenn Gott mich nicht gezogen hätte, dann wäre ich nicht Christ geworden. Und das hat Jesus getan, indem er für uns ans Kreuz gegangen ist. Wir waren alle schuldig vor ihm. Und er hat die ganze Schuld getragen. Und das ist etwas, was man hören muss, wenn man Christ wird. Das ist etwas, was man hören muss, wenn man im Glauben wächst. Das ist etwas, was man hören muss, wenn man lange im Glauben steht. Und das ist etwas, was man hören muss, wenn unser Lauf fast vollendet ist. Jesus, das Lamm Gottes, ist für unsere Schuld gestorben. Oder um meinen lieben Bruder Charles Haddon Spurgeon zu zitieren, der sagte, meine Theologie lässt sich auf 4 Worte zusammenfassen. Jesus starb für mich. Und das, ihr Lieben, das ist der tiefste Grund, warum wir Gott Anbetung und Lobpreis bringen können und sollen. Es ist uns manchmal im Alltag nicht bewusst, aber er hat uns aus dem schlimmstmöglichen Schicksal, das es auf dieser Welt und im Universum überhaupt nur geben kann, errettet. Wo wären wir sonst? An einem Ort, wo wir eine Ewigkeit Zeit hätten zu bedauern, dass wir das Leben Jesu nicht angenommen haben und sein Opfer nicht angenommen haben. Und ich weiß nicht, ob es an diesem Ort dazu noch irgendwelche Flammen und ähnliche Geschichten braucht oder ob das Bedauern, die Ewigkeit ohne Gott verbringen zu müssen, nicht schon die schlimmste Strafe ist. Zu erkennen, Wir hätten die Möglichkeit gehabt, woanders zu sein, und wir haben es nicht. Und wir können froh sein, dass er aus seiner Gnade uns errettet hat, dass er das Lamm Gottes geschickt hat und dass er uns gezogen hat. Denn es steht ja auch schon drin, dass niemand zu Gott kommen kann, es sei denn, dass er vom Vater gezogen wird. Freiwillig wird keiner von uns da gewesen sein. Und das ist ein Grund anzubeten, dass Jesus nicht nur gekommen ist und gesagt hat, nehmt mal schön mein Opfer an, sondern dass er gekommen ist und dass er durch seinen Geist einsammelt, über die Jahrhunderte bis heute. Steht hier, du hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und das ist eine Gnade, die ebenfalls geradezu einlädt, Gott anzubeten. Wir, die wir Gott nicht wollten, wir, die wir gegen ihn rebelliert hatten, wir, die wir eindeutig vor Gott schuldig waren, und er hätte uns ja gar nicht retten müssen. Unsere Strafe wäre ja gerecht. Wir, die wir vor Gott schuldig waren, uns hat er errettet und hat uns nicht in die kleinste, hinterste Ecke, wo irgendwo im Thron sah, nach dem Motto, na komm rein, du Sünder, da in der Ecke darfst dich aufhalten. Sondern er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Und wir sollen herrschen auf Erden. Wie das aussehen wird, das kann ich mir beileibe nicht vorstellen. Aber es ist ein Grund, Gott dafür anzubeten, zu sagen, Gott, das übertrifft alles, was ich mir vorstellen kann, dass ich herrschen soll, dass ich König sein soll, dass ich Priester sein soll vor deinem Thron. Denn ich weiß ja, wo ich herkomme und was für ein Typ ich war. Ab Vers 11 geht's weiter. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war 4000 mal 1000. Und sie sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Wenn ich das irgendjemand mal von euch als Rechenaufgabe geben würde, rechne mir mal aus, was viel tausendmal tausend ist. Das würde keiner können. Und das heißt, nein, auch du nicht, Simon. Und das heißt so viel wie, Gott rettet nicht nur so ein paar, sondern über die Jahrhunderte, seit Jesus auf dieser Welt war, bis keine Ahnung, wann er wiederkommt, wird eine so große Zahl Menschen gerettet werden, dass man sie nicht zählen kann. Vielleicht kann man sie zählen, denn wer sich da die Mühe machen möchte und eine Ewigkeit Zeit hat und dann nicht durch den Tüdel kommt, wenn er im Himmel ist, der wird dann irgendwann auch ankommen. Aber das ist müßig. Das ist etwas, was mich auch dazu bringt, Gott anzubeten und sagen, Herr, darin sehe ich deine Liebe. Du willst nicht nur so ein paar. Du willst so viele retten wie möglich, und in deinem Himmel ist es nicht leer. In deinem Himmel ist es voll von Menschen, die sich haben erlösen lassen, die du gezogen hast zu dir und die vor deinem Thron stehen und die dich anbeten. Und ich kann uns echt nur einladen, lasst uns in diese große Zahl und diese große Schar einstimmen, denn er ist anbetungswürdig, weil er, wie wir im ersten Abschnitt gelesen haben, ewig ist und alles gemacht hat, was existiert, weil er auf dem Thron sitzt und heilig ist, weil er Jesus gesandt hat. Das Lamm Gottes ist anbetungswürdig, weil es sich für uns geopfert hat. Und der größte Grund der Anbetung ist eben das. Wir können ihn anbeten, weil er sich für uns geopfert hat, obwohl er das gar nicht gemusst hätte, obwohl unsere Strafe verdient war. Und er hat uns rausgerettet. Also wenn ich jetzt noch Zeit hätte und ihr irgendwie völlig denkt, na, irgendwann wollt ihr Mittagessen, dann könnte ich noch 3 Stunden darüber reden, wie genial das ist, was Jesus für uns getan hat. Aber da könnt ihr selber weiterdenken an dem Punkt. Und ich möchte dazu einladen, dass wir uns von Gott diesen Lebensstil der Anbetung schenken lassen und ihn da beknien und sagen, Herr, schenk mir, dass ich dich nicht nur irgendwo zwischendrin mal anbete, sondern dass das ein Lebensstil wird für mich, dich anzubeten, dich zu loben und zu preisen, weil du Gott bist, weil du würdig bist. Denn das ist ein Lebensstil, der uns auch auf die richtige Perspektive setzt. Wenn wir den Alltag vor uns sehen, dann gucken wir auf, oh je, ich muss noch mal zu Aldi, ich habe keine Eier mehr im Kühlschrank. Oh Mann, was koche ich denn morgen? Und nein, ich weiß gar nicht, wie ich diese Rechnung jetzt bezahlen soll. Oder was auch immer, die alltäglichen Sorgen, die uns plagen und sie sind da und sie werden immer da sein. Aber wenn wir Gott anbeten, werden die Sorgen nicht kleiner. Faktisch. Aber in unserer Perspektive werden sie kleiner. Wenn wir den Blick weg von den Sorgen lenken und zu ihm, indem wir ihn anbeten, dann kriegt das alles richtige Einordnung und Perspektive. Gott ist größer als all unsere Sorgen. Gott ist würdig, angebetet zu werden, nicht von 9 bis 9:10, sondern von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.